HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Was für einen Unterschied 4 Jahre ausmachen können. Damals galt Portugal als Krisenland. Nun gehört Lissabon etwa zu einem der coolsten Reiseziele Europas.
Portugal hat etwas sehr gut gemacht.
Keine Frage, Antonio Costa ist populär. Seine Minderheitsregierung hat die Sparpolitik gelockert und Auflagen aus Brüssel zum Teil rückgängig gemacht.
Alle sagten, das wäre Teufelszeug, aber es hat Investoren nicht abgeschreckt, sondern sie haben Vertrauen gefasst und mehr investiert. Wir haben 330.000 neue Jobs geschaffen.
Die letzte große Gelegenheit, in der in Portugal populistische Bewegungen hätten entstehen können, war die Staatsschuldenkrise in Europa. Doch die Wählernische der Euroskeptiker, des Patriotismus, wurde vor allem von den Kommunisten und ein wenig vom Linksblock eingenommen.
Das heißt ja nicht umsonst, dass es das Land der Brandos Costumes ist. Das könnte man mit nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, übersetzen. Im Allgemeinen sind Aufregungen in diesem Land vor allen Dingen verbaler Art.
Wer bei Portugal jetzt gleich wieder nur an den Fado gedacht hat, der weiß nicht so richtig, was da jetzt für eine Musik spielt. Und wer im Südwesten Europas dessen Armenhaus vermutet, hat nicht mitbekommen, dass es in Portugal seit einiger Zeit aufwärts geht. 2011 musste sich das Land wie Griechenland und Irland unter den EU-Rettungsschirm begeben. Eine bürgerliche Koalition legte anschließend ein strenges Sparprogramm auf. Die nachfolgende sozialistische Minderheitsregierung nahm unter den misstrauischen Blicken der EU-Partner einige Härten dann zurück, setzte aber weiter auf Haushaltsdisziplin und das Staatsdefizit schrumpft, die portugiesische Wirtschaft wächst, ebenso das Angebot an Arbeitsplätzen. Die Portugiesen bekommen auch wieder mehr Kinder. Rechtspopulisten spielen in der Politik keine Rolle, obwohl auch die negativen Folgen des Wohlstands schon spürbar sind. In Lissabon steigen Mieten und Immobilienpreise. Aus Portugal kommen derzeit die besten Nachrichten in Europa. Und möglicherweise hat dazu sogar der Fado beigetragen. Denn einen großen Anteil am Aufschwung hat der boomende Tourismus. Beste Randlage, der Aufschwung in Portugal, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute nach der Wahl dort überschrieben. Oliver Neuroth, einer unserer Korrespondenten auf der Iberischen Halbinsel, fasst zusammen.
Beste Stimmung auf der Wahlparty der PS. Die Sozialisten, die eine sozialdemokratische Politik machen, stehen dicht gedrängt im Eingangsbereich eines Hotels in Lissabon und schwenken die Fahnen ihrer Partei. Die PS triumphiert. Sie kommt auf 36,7% und damit auf 106 Parlamentssitze. Die absolute Mehrheit von 116 Sitzen hat sie verfehlt. Ministerpräsident Costa strahlt dennoch über das ganze Gesicht, als er kurz nach Mitternacht Ortszeit vor seine Anhänger tritt. Die PS hat diese Wahl gewonnen und klar ihre Position in Portugal gestärkt. Sie hat nicht nur mehr Stimmen geholt, sondern auch mehr Parlamentssitze als bei der letzten Wahl. Die PS kann also weiter regieren. Eine Koalition hatte Costa vor der Wahl schon ausgeschlossen. Er will wieder eine Minderheitsregierung anführen und sich für seine politischen Projekte die Unterstützung kleinerer Parteien holen. Das könnte die kommunistische Partei sein oder der Linksblock. Darauf wollte sich Costa in der Wahlnacht nicht festlegen. Für eine Mehrheit mit der Tierschutzpartei PAN, die vorab als möglicher Wunschpartner Costas gehandelt wurde, reicht es knapp nicht. Ihr Ziel nicht erreicht haben die Konservativen. Der Partei PSD gelang es nicht, annähernd so viele Stimmen zu holen wie die Sozialdemokraten von Costa. Die PSD kommt auf 27,9% und wird Oppositionsführer. Spitzenkandidat Rui Rio erklärte am späten Abend: Die Bedingungen, unter denen die PSD den Wahlkampf führen musste, waren sehr schwierig. Die günstige internationale Konjunktur hat dazu geführt, dass die Wirtschaft gewachsen ist, ohne dass unsere Regierung dafür viel tun musste. Die Konservativen hatten keine starken Wahlkampfthemen gesetzt. PSD-Kandidat Rui Rio kündigte lediglich an, bei einem Wahlsieg die Wirtschaftspolitik zu ändern. Portugal solle seiner Meinung nach nicht mehr nur auf den Tourismus setzen, dafür mehr Arbeitsplätze in der Industrie schaffen. Ministerpräsident Costa dagegen konnte mit den Erfolgen seiner Regierung in den vergangenen 4 Jahren punkten. Damit, dass sie das Land aus der schweren Wirtschaftskrise geführt, die Staatsfinanzen stabilisiert und die Arbeitslosigkeit stark gesenkt hat. Doch selbst das kam bei vielen Portugiesen nicht an. Nur etwas mehr als die Hälfte der knapp 11 Millionen Wahlberechtigten gab überhaupt ihre Stimme ab. Mehr als 45% blieben zu Hause. Ein Rekord bei einer portugiesischen Parlamentswahl. Und eine Quote, die alarmieren sollte, meint Ministerpräsident Costa. Die hohe Zahl von Enthaltungen muss ein Grund zum Nachdenken sein, für alle politisch Verantwortlichen. Und wir müssen alle gemeinsam dafür arbeiten, dass bei der nächsten Wahl weniger Menschen verweigern, ihre Stimme abzugeben. 5% der Wähler gaben aus Protest einen ungültigen Wahlzettel ab, um zu sagen, keine Partei überzeugt uns wirklich. Daher wird es nicht nur um die Frage gehen, wie die neue portugiesische Regierung genau aussehen könnte, auch darum, warum die portugiesische Politik immer weniger Bürger erreicht und wie es dazu kommen konnte, dass eine rechtspopulistische Partei einen Abgeordneten stellt, zum ersten Mal in der portugiesischen Geschichte. Die Partei Chega hat einen Sitz geholt und das in einem Land, das jahrelang als immun galt gegen den Rechtspopulismus.
Um den letzten Satz des Kollegen schnell noch in die richtige Relation zu stellen. Ja, es gibt im neuen portugiesischen Parlament einen rechtspopulistischen Abgeordneten, aber seine Partei kam auf ganze 1,4%. Nach deutschem Wahlrecht wäre sie also 3,6 Punkte vom Einzug ins Parlament entfernt. Mit Marc Dugger, ebenfalls unserem Korrespondenten auf der Iberischen Halbinsel, schauen wir jetzt mal genauer auf das, was Portugal vom Rest Europas zu unterscheiden scheint. Guten Tag, Marc.
Guten Tag.
In den letzten Tagen schon und jetzt nach der Wahl erst recht erzählen und schreiben die Kommentatoren, auch Sie, dass die Regierung Costa in Lissabon wohl ziemlich viel richtig gemacht habe in den letzten 4 Jahren. Aber was genau? Schauen wir uns das nochmal an. Übernommen hat Antonio Costa mit seiner sozialistischen Minderheitsregierung mitten in der Finanzkrise Portugal unter dem Rettungsschirm und einem harten Sparkurs. Und den nahm er zum Teil zurück und provozierte Drohungen aus Brüssel. Und dann?
Ja, und dann hat er tatsächlich einiges richtig gemacht, wenn man so zurückschaut. Er hat mit verschiedenen Linksparteien, das hat ja Oliver Neuroth schon angedeutet in seinem Beitrag, ein Bündnis eingegangen. Er hat sich tolerieren lassen, er hat eine Minderheitsregierung gebildet und hat im Prinzip immer ausbalanciert. Er hat die schlimmsten Härten der Sparjahre zurückgenommen oder abgemildert. Er hat zum Beispiel den Mindestlohn angehoben, er hat im öffentlichen Dienst auch die Gehälter wieder angehoben. Hat aber auf der anderen Seite quasi mit der anderen Hand wieder einige Steuern und Abgaben erhöht. Das hat nicht so viel Lärm gemacht, hat aber durchaus den Staatssäckel gefüllt. Also zum Beispiel wurden da die Mineralöl oder die Tabaksteuer angehoben. Und so hat er es geschafft, tatsächlich den Haushalt weiter zu sanieren, gleichzeitig aber symbolische Politik zu machen und den Menschen das Gefühl zu geben, ich sehe eure Situation, ich weiß, was ihr durchmacht und ich bin für euch da.
Portugal hat also einen wirtschaftlichen Aufschwung hinbekommen aus der Krise heraus und das ohne die Gesellschaft zu spalten und die Armen, die er ja offenbar sieht, noch ärmer und die Reichen reicher zu machen, wie das im Rest der EU war? Oder gibt es diesen sozialpolitischen Wirtschaftsgraben auch in Portugal?
Den gibt's schon auch in Portugal, aber klar, viele Menschen haben gar nicht gemerkt, dass die Steuer- und Abgabenlast höher geworden ist. Sie zahlen heute eigentlich mehr, aber einige Dinge hat er eben zurückgenommen, die den Menschen wichtig waren. Zum Beispiel sind die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr gesenkt worden, auch die Preise, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie für viele Menschen sehr wichtig. Die Portugiesen gehen gerne aus, gehen gerne essen, aber tatsächlich, er hat es hinbekommen, dass die Menschen das Gefühl haben, wir werden beachtet und wir werden gesehen.
In noch einem Punkt unterscheidet sich Portugal vom Rest Europas sehr deutlich. Das Land nimmt ohne Getöse einfach so Flüchtlinge auf. Wie kommt das?
Es sind tatsächlich einige Flüchtlinge nach Portugal gekommen und die Portugiesen haben sich anders als beispielsweise die Spanier auch an diese Quoten gehalten, die mal vereinbart worden sind, als Flüchtlinge, Migranten aufgeteilt werden sollten innerhalb der Europäischen Union. Es sind nicht sehr viele Menschen, die nach Portugal gekommen sind. Um die hat man sich dann aber auch gut gekümmert. Nichtsdestotrotz, viele sind, wie auch in Spanien, dann trotzdem weitergereist Richtung Norden, Richtung Frankreich oder auch Richtung Deutschland.
Ah, das heißt, sie bleiben dann nicht dort. Die Portugiesen sind nur das Erstaufnahmeland.
Sie sind das Erstaufnahmeland, genau.
Nun hat Antonio Costa zwar die Wahl wieder gewonnen, aber wieder nicht mit einer absoluten Mehrheit. Und es scheint nicht so, als wolle er sich einen Koalitionspartner suchen. Zumindest hat er das erstmal ausgeschlossen. Warum eigentlich? Ist das Regieren mit Partnern, die nicht eingebunden sind und nur von Mal zu Mal mitstimmen, nicht eigentlich unbequem?
Es ist unbequem, allerdings hat Costa eben das Geschick bewiesen, es mit diesen unbequemen Partnern aushalten zu können. Er hat immer wieder einen Dialog gesucht und sozusagen die Linke für sich vereinnahmen können. Es bestand ja durchaus die Gefahr, und das haben viele gerade auch in Brüssel mit sehr, sehr viel Skepsis gesehen, dass sich da so eine Polarisierung vollziehen könnte in Portugal, dass die Linke wirklich Sturm macht, Sturm läuft gegen die Sparpläne von Costa. Das ist nicht passiert, aber er möchte sich auch nicht komplett von ihnen abhängig machen. Und wenn wir uns jetzt das Wahlergebnis anschauen, beide extrem linken Lager sozusagen, im extrem linken Lager sind die Stimmen runtergegangen, ganz besonders bei den Kommunisten. Das heißt, die müssen sich jetzt profilieren in der nächsten Zeit, müssen wirklich frontal Opposition machen, wenn sie glaubwürdig sein wollen und wieder Anhänger gewinnen wollen. Insofern dürfte es deutlich unbequemer werden für António Costa als in den vergangenen 4 Jahren.
Das werden wir dann noch miterleben, was er da jetzt macht. Verhandlungsgeschick hat er ja offenbar, nicht nur mit den Parteien oder den anderen Politikern, sondern auch mit der Bevölkerung. Wenn Sie mal vergleichen, Pedro Sánchez in Madrid und António Costa in Lissabon, beide Sozialisten in der Minderheit, beide offenbar nicht wirklich koalitionswillig, zumindest hat auch Pedro Sánchez ja das nicht gemacht. Warum gelingt dem einen eine Minderheitsregierung in Lissabon, während der andere die nächste Neuwahlen, und das wäre dann die vierte oder fünfte in Spanien, riskiert?
Ich kann darüber nur spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch viel mit der Persönlichkeit von António Costa zu tun hat. Er ist zum Beispiel gut befreundet mit dem Gegenkandidaten von den Konservativen und hat eben im persönlichen Kontakt auch schon den ein oder andere Kuh vom Eis geholt. Pedro Sánchez ist da anders gestrickt. Da war innerhalb von kürzester Zeit klar, dass er sich nicht mit Pablo Iglesias, dem Chef der Linkspartei, würde einigen können. Das ist dann so weit gegangen, dass er wirklich, dass das Tischtuch komplett zerschnitten ist zwischen den beiden. Ähnlich sieht das auch aus mit dem Chef der Liberalen, Albert Rivera, oder auch mit Pablo Casado von den Konservativen. Also möglicherweise hat es auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun, aber wahrscheinlich auch mit der Polarisierung dieses politischen Systems, das in Spanien doch noch deutlicher ist.
Marc Dugge, vielen Dank nach Madrid. Beste Randlage, der Aufschwung in Portugal, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es jetzt mit einer Geschichte von Erich Maria Remarque. Sie stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als sich viele verfolgte Deutsche nach Lissabon durchschlugen, um von dort aus möglichst in die USA emigrieren zu können. Auch Remarque lebte erst in der Schweiz und dann in den USA.
Ich starrte auf das Schiff. Es lag ein Stück vom Quai entfernt, grell beleuchtet, im Teju. Obschon ich seit einer Woche in Lissabon war, hatte ich mich noch immer nicht an das sorglose Licht dieser Stadt gewöhnt. In den Ländern, aus denen ich kam, lagen die Städte nachts schwarz da wie Kohlengruben, und eine Laterne in der Dunkelheit war gefährlicher als die Pest im Mittelalter. Ich kam aus dem Europa des 20. Jahrhunderts. Das Schiff war ein Passagierdampfer, der beladen wurde. Ich wusste, dass es am nächsten Abend abgehen sollte. Im harten Schein der nackten elektrischen Birnen wurden Ladungen von Fleisch, Fisch, Konserven, Brot und Gemüse verstaut. Arbeiter schleppten Gepäck an Bord, und ein Kran schwang Kisten und Ballen so lautlos herauf, als wären sie ohne Gewicht. Das Schiff rüstete sich zur Fahrt, als wäre es eine Arche zur Zeit der Sintflut. Es war eine Arche. Jedes Schiff, das in diesen Monaten des Jahres 1942 Europa verließ, war eine Arche.
Die beste Randlage, der Aufschwung in Portugal, der Tag in HR2 Kultur. Stimmung macht auch Politik. In manchen Situationen ist sie wichtiger als die tatsächliche Lage. Das hat uns zuletzt der deutsche Soziologe Heinz Bude in seinem Buch »Das Gefühl der Welt« über die Macht der Stimmung dargelegt. In Portugal ist die Stimmung offenbar besser als die Lage. Warum, versuchen wir noch zu klären. Erst einmal könnte diese Tatsache aber dazu dienen, den anhaltenden Misserfolg der Rechtspopulisten in Portugal zu erklären. Ihr Projekt funktioniert nur bei schlechter Stimmung. Wo es die nicht gibt, müssen sie herstellen. Und das, berichtet noch einmal Oliver Neuroth, scheint in Portugal bislang nur sehr punktuell zu funktionieren.
Portugal, das Land, das vor 10 Jahren noch kurz vor dem Abgrund stand, blüht wieder auf. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit sinkt und junge, gut ausgebildete Portugiesen kommen zurück in ihre Heimat. Das Rezept der sozialdemokratischen Minderheitsregierung, geduldet von Linksaußenparteien, war bei den Menschen beliebt. Sie stärkte den Sozialstaat und schwächte ihn nicht. Rechtspopulisten bekamen in dieser Aufbruchstimmung keinen Fuß auf den Boden. Dass es nun ein Abgeordneter der rechtspopulistischen Partei Schenga ins Parlament geschafft hat, ist eher eine Besonderheit des portugiesischen Wahlsystems. Nur 1,4% der Portugiesen haben Schenga gewählt, fast ausschließlich in Lissabon. Und weil das portugiesische Wahlsystem Stimmen aus Städten höher gewichtet, springt ein Parlamentssitz heraus. Keinesfalls ein Zeichen für einen möglichen Rechtsruck im Land. Dabei biete Portugal grundsätzlich schon eine Art Nährboden für Rechtspopulisten, meint Gerd Hammer. Der Deutsche lebt seit über 30 Jahren in Portugal und arbeitet als Professor an der Universität von Lissabon. Der Rassismus sei durchaus verbreitet, sagt Hammer. Weltoffen und tolerant nennt er höchstens Portugiesen in den größeren Städten, nicht aber auf dem Land.
Toleranz setzt ja voraus, dass man sich wirklich um etwas kümmert und daraus dann den Gedanken der Toleranz entwickelt. In Portugal ist es eigentlich in der Regel so, dass es Gleichgültigkeit ist. Es reicht ja, wenn man sich anschaut, wie mit der kapverdischen Bevölkerung umgegangen wurde. Die wurden so ein bisschen an den Stadtrand abgedrängt. Dann haben sie auf den Baustellen gearbeitet und eigentlich hat man sie gar nicht besonders wahrgenommen.
Die kapverdischen Inseln waren bis 1975 eine portugiesische Kolonie. In den Jahren danach kamen tausende Bewohner der Kapverden nach Portugal, um dort Arbeit zu finden. Zum Beispiel auf den Baustellen zur Expo 98 oder der Fußball-EM 2004. Heute machen sie den größten Ausländeranteil aus. Inés Domingos, Parlamentsabgeordnete der liberal-konservativen Partei PSD, meint, die Integration der Menschen klappe vergleichsweise gut. Denn wer von den Kapverden komme, spreche Portugiesisch, habe eine ähnliche Kultur. Das gleiche gelte für Einwanderer aus anderen Ex-Kolonien in Afrika oder Brasilien.
Die portugiesische Kolonialgeschichte ist anders als gewöhnlich, auch was die Interaktion mit den Bewohnern der Kolonien betrifft. Natürlich hatte Portugal damals die Absicht zu dominieren, das ist klar. Aber es gab auch die Politik, die Portugiesen, die in die Kolonien gingen, dort zu integrieren.
Doch was die Oppositionspolitikerin auch zu bedenken gibt,
selbst wenn wir uns für tolerant halten, wichtig ist zu verstehen, dass diese Toleranz bisher noch nicht auf die Probe gestellt wurde. Es gab sozusagen keinen Testfall.
Soll heißen, Portugiesen mussten noch nie mit einer größeren Gruppe Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen zusammenleben, mit Muslimen zum Beispiel. Für Inés Domingos ein weiterer Grund, warum rechtspopulistische Bewegungen in Portugal bisher keinen größeren Erfolg haben. Dazu komme Portugals innenpolitische Geschichte. Mehr als 40 Jahre lang regierte ein faschistisches Regime unter dem autoritären Führer Salazar.
Unsere Demokratie entstand nach einer Rechtsdiktatur. Das ist noch im Gedächtnis der Leute verankert. Auch darum existiert keine Partei, die sehr weit rechts steht in Portugal. Não existe verdadeiramente partido que
esteja muito à direita em Portugal. Die Partei im portugiesischen Parlament, die bisher am weitesten rechtsorientiert war, ist die CDS. Früher war sie europakritisch, manche sagen auch europafeindlich eingestellt. Doch als die CDS 2002 in ein Regierungsbündnis mit der gemäßigt konservativen PSD ging, wurde sie sanfter. Heute gehört die CDS der Europäischen Volkspartei an, dem Verbund der konservativen, meist europafreundlichen Kräfte in Brüssel. Jorge Teixeira ist Nachwuchspolitiker der CDS. Er stellt klar, mit Populismus habe seine Partei nichts am Hut. Er vertritt die These, dass die Linkspopulisten in Portugal den Rechtspopulisten die Themen weggenommen haben.
Die letzte große Gelegenheit, in der in Portugal populistische Bewegungen hätten entstehen können, war die große Krise von 2011, die Staatsschuldenkrise in Europa. Doch die Wählernische der Euroskeptiker, des Patriotismus, des Euro-Ausstiegs wurde vor allem von den Kommunisten und ein wenig vom Linksblock eingenommen.
Wer in Krisenzeiten also extreme Einstellungen zum System Europa hatte, fühlte sich bei diesen Parteien aufgehoben. Uni-Professor Gerd Hammer sieht noch einen weiteren Grund für den fehlenden Rückhalt für rechtspopulistische Bewegungen in Portugal, und zwar die ruhige, fast schon schüchterne Mentalität der Menschen. Während die Nachbarn in Spanien laut seien und sich oft aufregten, blieben Portugiesen bei Problemen meist gelassen.
Das heißt ja nicht umsonst, dass es das Land der Brandos Costumes ist. Und das könnte man vielleicht auch mit nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, übersetzen. Und im Allgemeinen sind Aufregungen in diesem Land vor allen Dingen verbaler Art. Das heißt, es folgt dann meistens keine wirkliche Aktion.
Am Telefon in Lissabon jetzt Miguel Szymanski, deutsch-portugiesischer Journalist in Lissabon, Korrespondent der deutschen Wochenzeitung Freitag einerseits, Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen portugiesischen Fernsehen RTP andererseits. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schwinn.
Wir fragen uns hier im Rest Europa nun schon seit geraumer Zeit, was ist eigentlich in Portugal anders? Bleiben wir mal zunächst bei den Rechten, von denen wir eben gehört haben. Obwohl es in Portugal bis zur Nelkenrevolution eine faschistische Diktatur gab, obwohl es sie gab, ist davon heute nichts mehr zu spüren. In Spanien ist Franco bis heute jederzeit spürbar. Wie kommt dieser Unterschied zustande?
Ja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da so uneingeschränkt zustimmen kann. Ich denke einfach, in Portugal äußern die Menschen diese Erbschaft weniger wahrscheinlich als in Spanien. Dass sie abwesend wäre, würde ich nicht sagen. Also, aber Tatsache ist, dass das Land, während ganz Europa eine muslimische Invasion fürchtet, hat Portugal ja tatsächlich hinter sich. Wir haben sieben Jahrhunderte lang diese Invasion beziehungsweise mit der arabischen Kultur, mit der islamischen Kultur zusammengelebt. Wir haben auch die ältesten, Portugal hat die ältesten stabilen Landesgrenzen jetzt schon seit vielen Jahrhunderten in Europa. Es gibt keine autonomen oder die Unabhängigkeit anstrebenden Regionen im Land. Von daher ist das soziale Gefüge tatsächlich sehr friedfertig. Aber daraus auf ein Land der sanften Sitten und Gewohnheiten, ich halte das zu schließen, ich halte das für eine gewisse Mystifizierung. Der Kolonialkrieg war ja alles andere als friedlich. Und auch die 40 Jahre Diktatur haben auch in Portugal Spuren hinterlassen.
Aber die eben schon angesprochene gelassene Mentalität ihrer Landsleute, unterscheidet sie das von den Spaniern nebenan?
Gelassen wäre eine mögliche Beschreibung. Man könnte aber auch sagen, dass die Menschen eher passiv sind. Also es gibt keine organisierte Zivilgesellschaft, die sich organisiert und Forderungen stellt an die Politik und an die Eliten im Lande. Und die sind sehr stark ausgeprägt. Also der Unterschied zwischen denen da oben, die regieren, und dem Durchschnittsbürger, das wird als sehr groß empfunden. Und gerade derzeit merkt man ja, wie die Menschen versuchten zu reagieren, aber immer im Zaum gehalten wurden, also durch diese Wahlen jetzt auch, durch diese letzten.
Wo sie aber dann nicht hingegangen sind oder die Mehrheit nicht hingegangen ist.
Das ist wahr, aber das liegt unter anderem daran, dass das, was nach außen hin als eine Linksregierung erscheint, des Partido Socialista, der sozialistischen Partei, ja im Grunde inhaltliche Sozialdemokraten nach, also die Sozialdemokraten in Portugal, die Partido Socialista der Regierung, hat ja diesen Prozess, das man in Deutschland Bad Godesberger Programm nennt, und die Agenda 2010 alles schon hinter sich. Sie hat einen eindeutig klaren neoliberalen Impetus, und dieser wurde in den letzten 4 Jahren von den 2G-Stützen, die der Premierminister brauchte, um regieren zu können, also von den klassischen Kommunisten und von den modernen Kommunisten des Bloco de Esquerda, wurde er gebremst. Es gab eine Abmachung, dass es gewisse rote Linien gibt, dass es keine weiteren Kürzungen im Sozialbereich gibt. Aber was die Fiskalpolitik angeht und die Haushaltspolitik, die Art, wie Portugal in den letzten Jahren regiert wurde, war eindeutig im Sinne Brüssels und im Sinne auch Berlins als größten Kreditgeber des Landes. Die Staatsschulden sind immer noch bei über 120%, und in absoluten Zahlen sind sie sogar gestiegen in den letzten Jahren. Und dennoch wurden Investitionen zurückgehalten, um die Haushaltsdefizite einzuhalten. Und das hat der portugiesische Finanzminister Centeno gemacht, und zwar so gut, dass er ja inzwischen
Gruppenchef
ist.
Ja, dann fragen wir doch mal nach dem eben schon angesprochenen Sozialstaat. Wie steht es denn zum Beispiel im Gesundheitswesen? Kann ich in Portugal krank werden oder sollte ich das tunlichst vermeiden?
Tja, wenn man sich die Krankheiten aussuchen dürfte, dann wäre das unproblematisch, aber das hört ungefähr nach dem Schnupfen auf. Denn tatsächlich sind die Wartelisten, die Zeit, die man warten muss, um operiert zu werden, werden immer größer. Ich kann Ihnen sagen, aus persönlicher Erfahrung, und das höre ich immer wieder von Freunden und Nachbarn und Kollegen, obwohl wir gewissermaßen privilegiert leben hier in Lissabon, muss man 4-5 Jahre auf einen Termin warten. Das ist zum Beispiel meiner Frau passiert. Wir sind 2015 aus Frankfurt nach Lissabon zurückgekommen, haben sofort einen Hautarzttermin für meine Frau benötigt, und zwar prioritär. Und das hat 5 Jahre gedauert, beziehungsweise wird 5 Jahre dauern, denn wir haben den Brief letzte Woche bekommen und der Termin ist im Februar 2020. Das ist keine isolierte Geschichte, das ist eine Geschichte, eine Erfahrung, die ich ständig wiederholt höre. Natürlich, wer kann, geht vorher zu einer Privatklinik und bezahlt. Aber das können die meisten Leute nicht.
Aber wie kommt es dann, dass die Stimmung besser ist als die Lage? Es ist ja auch in meisten Ländern, also wenn wir uns die anderen Umfragen anschauen, dann ist es meistens umgekehrt in Europa.
Dafür gibt es viele Erklärungen. Ich möchte sagen, dass es auf der einen Seite die Notwendigkeit gab, eine kollektive Notwendigkeit gab, nach wirklich 4 Jahren repressiver Sparpolitik, die auch so vermittelt wurde. Das heißt, 4 Jahre lang während der Vorgängerregierung haben die Portugiesen jeden Tag darauf gewartet, jede Woche, was wird nächsten Monat noch gekürzt, was wird noch passieren. Es sind ja über 500.000 Portugiesen ausgewandert während der Krise. Und das bei einer Gesamtbevölkerung von 10 Millionen. Also auf der einen Seite gab es dieses Bedürfnis, in einer positiveren Welt zu leben. Und der psychologische Faktor war sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Regierung es wunderbar versteht, ihre Politik zu vermitteln. Das sieht man daran, dass sie als von außen gesehen als eine Linksregierung erscheint, die sie de facto nicht ist. Das sagen auch die Kommunisten und der Block Schere. Die sagen, sie versuchen nur punktuell die Sachen, die Situation etwas zu besänftigen. Und dazu spielt auch eine wichtige Rolle, dass die größten Beeinflusser der öffentlichen Meinung werden direkt oder indirekt sehr gut von der Regierung in Griff gehalten. Sei es, was schon vorher der Fall war, aber der Bruder des jetzigen Premierministers ist der Chefredakteur des größten Privatsenders und für die gesamte Information zuständig. Eine Cousine von ihm ist für den Staatssender zuständig und für die Information des Staatssenders. Und wir hatten, das sind nur zwei Beispiele, es gab ein Family Gate hier, es gab größere und kleinere Skandale. Und innerhalb der sozialistischen oder dieser sozialdemokratischen Regierung des Partido Socialista gibt es über 30 familiäre Verbindungen zwischen den Regierungsmitgliedern, den Staatssekretären und so weiter. Also es ist der Regierung tatsächlich gelungen.
Es ist nicht so einfach, aber die Stimmung ist trotzdem besser als die Lage. Offenbar sagt Miguel Szymanski, deutsch-portugiesischer Journalist in Lissabon. Recht herzlichen Dank. Beste Randlage, der Aufschwung in Portugal, der Tag in HR2 Kultur. Die nächste portugiesische Geschichte stammt von der Schriftstellerin Natalia Correa. Sie war nach der Nelkenrevolution 1964-70 über 10 Jahre Abgeordnete im portugiesischen Parlament und genau über die Nelkenrevolution schreibt sie.
Die Straßen füllen sich mit Jubel, aus den Körpern weicht die Angst, Fremde drücken sich die Hände. Lächeln und Nelken, die man sich gegenseitig schenkt, prägen dieser silbernen Stunde das Zeichen der Freiheit auf, bevor sie es sich anders überlegt. Üppig wogen die Brüste der Frauen vor den betörten Augen der Soldaten. Aus deren verdutzten Gesichtern spricht die Verblüffung von Kindern, die eine Schachtel mit Spielzeug öffnen, und dann springt plötzlich ein Riesending heraus, das größer ist als sie selbst und ihnen den Kopf verdreht. Sie können nicht begreifen, warum die Frauen sie mit einem Meer aus Blumen überschütten. Sie stecken sie in die Läufe der Maschinenpistolen, aus denen kein einziger Schuss abgefeuert wurde, und mischen sich in den Trubel, benommen von einem Schwall Hochrufen, der sie mitreißt, ohne dass sie wissen würden, warum. Die Aufregung der Menschen in den Straßen ähnelt einem gefesselten Tier, das in der Dunkelheit jahrhundertelang die Freiheit gewittert hat. Und nun ergießt sie sich mit aller Macht über die Stadt.
Das war 1974. Wir schauen noch ein bisschen weiter zurück in der portugiesischen Geschichte. Wenn man im Hafen von Faro an der Südspitze Portugals steht und aufs Meer schaut, dann kann man sich schlecht vorstellen, dass auch von hier die Entdecker und Eroberer auf ihren Schiffen auf die Meere fuhren. Die Schiffe waren damals deutlich größer als die Häuser, es heute noch sind. Aber genau so macht man das vielleicht, wenn man sich nicht gen Land, sondern zur See hin orientiert.
Seine Größe fand Portugal auf dem Meer. Mit dem Festland hatte die Nation der Seefahrer und Entdecker nur wenig im Sinn. Aus den Machtkämpfen im mittelalterlichen Europa hielt sich das kleine und verhältnismäßig junge Königreich Portugal lange heraus. Verteidigen musste man sich gelegentlich nur gegen Angriffe aus Kastilien. Seit Portugal 1143 ein unabhängiges Königreich geworden war, versuchte das künftige Spanien regelmäßig, die ehemalige Provinz wieder unter seine Herrschaft zu bringen. Ohne Erfolg. Die Könige aus dem Hause Burgund regierten Portugal noch für über 200 Jahre weiter. Doch dann veränderte sich mit einem Schlag alles. Im Jahr 1383 starb der letzte Burgunderkönig von Portugal. Unglücklicherweise ohne einen männlichen Nachkommen. Er hatte nur eine Tochter und die war ausgerechnet an Johann verheiratet worden, den König von Kastilien. Eine gute Gelegenheit für Kastilien, sich Portugal endlich einzuverleiben. Ganz legal sozusagen. Doch es kam anders. In Portugal hatten viele etwas dagegen, vom Nachbarn im Osten geschluckt zu werden. Und jetzt trat eine Macht auf den Plan, die noch keiner so recht auf dem Schirm hatte. Das portugiesische Bürgertum. Die selbstbewussten Kaufleute von Lissabon machten Revolution. Kurzerhand trugen sie Johann von Avis die Krone an, dem Halbbruder des verstorbenen Königs. Schön, sagte sich Johann von Kastilien, dann marschiere ich eben gewaltsam in Portugal ein. Um auf Nummer sicher zu gehen, besorgte er sich militärische Unterstützung aus Frankreich. Vielleicht hätte er das lieber nicht tun sollen, denn dadurch schlitterte Portugal plötzlich mitten hinein in den hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England. Weil sich Frankreich in Portugal engagierte, griff nun auch England ein, auf Seiten der Portugiesen. Durch die Unterstützung Englands und wohl auch, weil im kastilischen Feldlager zuletzt die Pest ausbrach, wurde Kastilien zurückgeschlagen für weitere 200 Jahre. Portugal blieb unabhängig und König Johann begründete das Herrscherhaus Avis. Eine seiner ersten Amtshandlungen war ein Bündnisvertrag mit England. Im Vertrag von Windsor von 1386 schworen sich beide Nationen unverbrüchliche Treue. Der Vertrag sicherte die Unabhängigkeit Portugals und sorgte für Erleichterungen im Handel zwischen beiden Nationen. Nun entwickelte sich Portugal endgültig zur Seefahrernation. Portugiesische Karavellen waren auf allen Weltmeeren unterwegs. Die leichten, wendigen Schiffe trugen portugiesische Entdecker zu immer neuen Ufern. Madeira, die Azoren und Kapverdischen Inseln, Angola und Mosambik und natürlich Brasilien. 1498 entdeckte Vasco da Gama für Portugal den Seeweg nach Indien. Doch die goldenen Tage der Weltmacht Portugal endeten abrupt und wieder, weil ein König ohne Nachkommen verstorben war. Jetzt übernahm Spanien doch noch die Herrschaft über Portugal. Das kostete die Nation der stolzen Seefahrer nicht nur ihre Unabhängigkeit, sondern um ein Haar auch ihren wichtigsten Bündnispartner. Denn der größte Feind Spaniens auf den Weltmeeren hieß England. Doch auch die spanische Herrschaft wurde von den Portugiesen schließlich wieder abgeschüttelt. Portugal blühte erneut auf. Aus der wichtigsten Kolonie Brasilien floss mit Gold, Zuckerrohr und Diamanten neuer Reichtum. Portugals Geschichte verlief noch oft stürmisch. Was aber bis heute Bestand hat, ist der Bündnisvertrag mit England, das älteste noch bestehende diplomatische Bündnis Europas.
Thorsten Schweinhardt mit einem kleinen Ausflug in die portugiesische Geschichte. In Lissabon am Telefon Telmo Pires, im Ruhrgebiet aufgewachsener portugiesischer Musiker und als solcher in Portugal inzwischen erfolgreich auch als Fado-Sänger. Guten Tag.
Schönen guten Tag. Schönen Tag Deutschland. Hallo.
Der Fado, den auch Sie singen, ist eine eher traurige Musik. Wieso kann eigentlich ein so sonniges und zumeist doch fröhliches Land so traurige Musik lieben? Das wird jeder Fado-Sänger gefragt, ich weiß es.
Das wird jeder gefragt, immer wieder aufs Neue. Ich finde den Fado, also wenn ich das von meiner Sicht aus sehe, gar nicht so melancholisch oder traurig. Es ist, er beschreibt halt eben Lebenssituationen, er spielt das Leben, spiegelt das Leben wieder. Und das ist eigentlich in jeder Musik, gibt es Höhen und Tiefen. Ich glaube, diese Art, diese melancholische Art wurde sehr durch Amaury Rodrigues geprägt, die eigentlich ein ganz neues Fado-Bild erschaffen hat ab den 40er, 50er Jahren. wo die Frau im Mittelpunkt steht. Also der Fado wurde eigentlich durch sie revolutioniert, auch die Art der Performance praktisch. Und heutzutage verbinden wir oder gerade das Ausland Fado mit Melancholie, mit Traurigkeit. Es hat sich aber sehr viel geändert. Also es ist nicht nur zwei Stunden lange Traurigkeit, im Gegenteil überhaupt nicht.
Wir hören das nachher noch mit einem Ausschnitt aus Ihrer Musik, aus Ihrer neuen CD. Ist die Musik auch, wie vorhin schon erwähnt in der Sendung, eine Touristenattraktion? Das heißt, wenn Sie auftreten, kommen dann viele Touristen?
In Deutschland,
in Deutschland sind es keine Touristen, da sind es Deutsche, aber
wenn wir hier in Portugal spielen, wenn ich hier spiele, sind es eher auch Theater und Konzertsäle und einige Festivals Open Air. Was die meisten Touristen interessiert oder was mehr Zulauf hat für die Touristen oder was touristenfreundlicher ist, sind die Fado-Häuser. Mhm. Also mittlerweile gibt es wirklich in jeder Straße, vielleicht in Lissabon, ein Fado-Haus. Und der Fado lebt halt in dieser Form, in der alten Form, sage ich mal, also in der nicht konzertanten, sondern in der Restaurant, in der Fado-Haus, so nennt man das hier, Form, natürlich sehr mit den Touristen weiter. Und das ist auch ein schönes, ein schönes Event abends, sich einfach mal anzusehen, wie es in dieser Form funktioniert außerhalb der großen Bühnen.
Wir haben hier in der Sendung schon viel von der Macht der Stimmungen gesprochen und davon, dass in Portugal offenbar die Stimmung besser sei als die Lage, anders als anderswo. Musik ist auch Ausdruck einer Grundstimmung eines Landes. Wenn Sie sich die Musik, die reale Musik Ihres Landes, nicht das Konservierte, anhören, welche Stimmungen dominieren da?
Portugal war schon immer und es wird immer mehr und wird auch hoffentlich so bleiben, ein sehr, sehr buntes und sehr, sehr, sehr gemischtes Land. Wir haben hier ganz viel Afrika, wir haben Asien, wir haben Brasilien hier. Und es mischt sich alles. Es gibt unglaublich viele World Music Festivals, wie wir das so nennen, seit einigen Jahren, wo wirklich kapverdische Sänger und Musiker und afrikanische, spanische, gerade aber auch aus den ehemaligen Kolonien, Musiker aus den ehemaligen Kolonien hier auftreten und hier auch sehr, sehr, sehr anerkannt sind und auch Status haben. Der Fado spielt immer noch eine große Rolle, ist in Portugal eher zum, es ist eigentlich Mainstream. Also es ist wirklich so wie die deutsche Popmusik. Also das Fado ist hier Mainstream, ist in den Charts. Es gibt die großen Fado-Stars, die in riesengroßen Hallen spielen, also in richtigen Arenen. Und dann gibt es ganz viele andere.
Gut, also Vielfalt, auch das hatten wir schon als Thema. Das hat viel zu tun auch mit Migranten. Natürlich ist Portugal ein Migrationsland, weil es eine Kolonialmacht war und die ehemals Kolonisierten natürlich in das Land gekommen sind und auch weiterhin kommen. Genau. Würden Sie sagen, Portugal ist ein weltoffenes Land? Ihre Gesellschaft ist eine weltoffene Gesellschaft?
Ja, finde ich, also ich finde nach wie vor, oder gerade wenn man sich die Situation und den Moment in anderen Ländern in Europa anschaut, was da politisch passiert und gesellschaftlich passiert, finde ich, leben die hier oder ist Portugal wirklich ein kleines Paradies am Rande Europas. Durch die Vielfalt,
ist das ein Erbe des Kolonialreiches, also sozusagen der positive Teil des Erbes des Kolonialreiches, der negative Teil wäre die Sklaverei und die Unterdrückung?
Genau, der Negative ist, Portugiesen haben leider als Schandfleck die Sklaverei erfunden, sie aber dann auch als erste, glaube ich, wieder abgeschafft, lebte dann halt in anderen Ländern weiter. Ich glaube schon, dass es dadurch, Portugal war schon immer sehr, sehr offen. Also ich habe mir gerade ein bisschen von der Geschichte angehört, nachdem es sich unabhängig erklärte und als ältestes Land praktisch Europas auch bis heute noch existiert, also mit den ältesten Grenzen, hatten die Portugiesen eigentlich nur, um zu expandieren, die Möglichkeit, aufs Meer rauszugehen. Mhm. Also nach Spanien ging es nicht, da gab es sofort, die Stimmung war da nicht so schön, hat sich auch geändert. Deswegen hatten sie wirklich nur die Möglichkeit, einfach aufs Wasser. Ich meine, Portugal ist zur Hälfte im Atlantik, zur anderen Hälfte in Spanien. Und haben halt die Welt entdeckt, ist es schon lange her, natürlich, durch den Handel, durch die Immigranten, durch die Länder, die entdeckt wurden, sind dann auch gerade nach der Revolution, also nach dem 25. April, unglaublich viele nach Portugal gekehrt, weil die Grenzen offen waren, die Diktatur wurde abgeschafft. Und Portugal hat es immer sehr, sehr gut hingekriegt, mit allen Farben und mit allen, auch mit Religionen, was das angeht, sehr, sehr gut umzugehen und sehr offen umzugehen. Und ich glaube, das ist schon ein Erbe des alten Portugals, diese Haltung, dieser Respekt auch. Und das zieht sich bis heute durch. Also ich finde, ich lebe mitten in Lissabon. Wenn ich bei mir die Straße runterlaufe, bin ich eigentlich im multikulturellsten Viertel. Von Indern bis Chinesen und Tibetanern und brasilianischen Läden gibt es einfach alles. Und natürlich Touristen. Und es ist schön. Also ich glaube, jeder fühlt sich da auch wohl. Also man wird nicht blöd angeguckt, sage ich jetzt mal, flachsig. Man überhaupt nicht. Also es wird respektiert und ich denke, das ist auch eine Grundhaltung, eine natürliche Haltung des Menschen. Wir wollen ja niemandem was, solange man uns in Ruhe lässt. Und ich glaube, jeder hat hier seinen Freiraum und ich hoffe, dass es noch lange, sehr lange so bleibt.
Danke, Telmo Pirisch. Wir hören Ihre Musik.
Era uma vez toda a gente se juntava para a noite ir à farra lá na tasca do Marquês. Mas hoje em dia está tudo remodelado, neste hostel não há fado nem se percebe português. Mas hoje em dia está tudo remodelado, neste hostel não há fado nem se percebe português. Era uma vez quando a fama anoitecia toda ela, só parecia um veleiro sem vela. Mas agora que tem nova padroeira, até Madonna vai à feira e Santo António está com ela. Mas agora que tem nova padroeira, até Madonna vai à feira, Santo António está com ela. Era uma vez.
Aus der CD, die demnächst auch in Deutschland erscheint, Atravesh do Fado, der Titel Era Umavesh. Das war einmal ein eher ironischer Text über das moderne Lissabon. Beste Randlage, der Aufschwung in Portugal, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt eine weitere portugiesische Geschichte, diesmal von der an der Algarve geborenen Schriftstellerin Lídia Xorxe. Ihre Erzählung Paradies ohne Grenzen beginnt mit der Beschreibung eines typischen alten Hauses in Lissabon.
Im Sommer 88 wohnte ich zur Untermiete in der Casa de Arara, einem Haus mit breiter Fassade und zwei Fensterreihen, von wo aus man morgens sehen konnte, wie die Frachtkähne ihre gigantischen Lasten den Tejo stromaufwärts schleppten. Wären die Scheiben geputzt gewesen, hätten sie sich bei ihrem lautlosen Vorübergleiten in ihnen gespiegelt wie Traumbilder. Es war ein Haus mit 200 Jahren auf dem Buckel und Schmuckkacheln an den Wänden, die von Reisen durch die Welt zeugten. Jemand hatte die Verschlingungen tropischer Kletterpflanzen gekannt und den schlanken Schatten der Palmen. Doch das Wichtigste war der Arara, nach der Erinnerung als Mischung aus Tukan und Papagei gemalt, der auf dem Kachelbild im Eingang über der Inschrift Avis Arara die Flügel spreizte. Auf der blauen Fläche, die das ehemalige Vestibül auskleidete, gab es Flecken, wo die Azulejos entfernt oder einfach als Scherben weggekehrt worden waren. Neben der Treppe sah man Palmen ohne Krone, Jacaranda-Bäume ohne Stamm. Im grellen Licht von draußen traten diese Wunden wie von Bühnenscheinwerfern angestrahlt zutage.
Und hier kommt noch eine portugiesische Geschichte, die ist allerdings ganz und gar unromantisch und dreht sich um das sogenannte weiße Gold, aus dem die Energiewende ist. In Portugal ist Lithium gefunden worden, der wichtigste Rohstoff der Batteriezellen. Und er soll nun aus dem Boden geholt werden, dieser Rohstoff. Was dabei entsteht, sind Mondlandschaften. Und die soll es in Portugal nach dem Willen der Bevölkerung in der Lithiumregion nicht geben.
Es ist ja alles noch völlig offen. Keiner weiß, ob und wenn ja, wann in der Gegend Lithium abgebaut wird. Aber Aida Fernandes hat schon eine klare Meinung dazu. Auf immer und ewig nein. Unsere Antwort ist nein. Das ist der Wille der Bevölkerung. Und wir werden alles tun, unseren und den Willen der Betroffenen auch durchzusetzen. So klingt eine Kampfansage. Aida Fernandes gehört zu einer Bürgerinitiative, die sich in Covas do Barroso gegründet hat, einem kleinen Dorf im Norden Portugals nahe der spanischen Grenze. Hier sollen die Abbaugebiete entstehen. Eine Fläche von 700 Hektar soll dann von bis zu 600 Quadratmeter großen Löchern durchpflügt sein, die 150 Meter tief in die Erde reichen. Für Fernando Queiroga eine schlimme Vorstellung. Er ist Landrat der Region. Der Landkreis Boticas ist aufgrund der gegenwärtigen Erkenntnisse absolut gegen den Lithiumabbau, vor allem wegen der Auswirkungen auf die Umwelt. Die Ablehnung des Landrats ist erstaunlich. Schließlich ist diese Region besonders strukturschwach. Viele Menschen haben die Gegend verlassen, um anderswo Arbeit zu finden. Der Lithiumabbau könnte für Steuereinnahmen und Arbeitsplätze sorgen, die hier so dringend gebraucht werden. Aber die Sorgen um die Umwelt überwiegen, nicht ohne Grund. Tatsächlich muss für ein Kilo Lithium etwa eine Tonne Granit zerkleinert und ausgewaschen werden. Das geht nur mit teils aggressiven Chemikalien. Für die ersten Erderkundungsarbeiten wurden schon Waldstücke gerodet, Straßen für Bagger angelegt und Erde ausgehoben. All das in einer Gegend, die erst vor einem Jahr zum landwirtschaftlichen Welterbe erklärt wurde. Die betroffene Region heißt Trasosmontisch, übersetzt hinter den Bergen. Und tatsächlich fühlen sich viele Menschen hier seit langem isoliert, abgehängt und den Regierenden in Lissabon ausgeliefert. Landrat Fernando Queiroga. Das macht uns böse, denn nie wollte irgendjemand etwas von den Gemeinden im Landesinneren wissen. Aber das Gute, das es hier gibt, wird uns geraubt, weil wir wenige sind und sich niemand für uns interessiert. Für uns bleibt nichts. Den Nutzen hat immer nur Lissabon, die Hauptstadt des Imperiums. João Galamba sitzt im Zentrum von dem, was der Landrat Imperium nennt. Er ist Staatssekretär im Umweltministerium und für das Projekt verantwortlich. Die Regierung hat 9 mögliche Orte für den Lithiumabbau gefunden. Sie sollen jetzt international ausgeschrieben werden. Für Galamba ist das eine Investition in die Zukunft, die auf erneuerbaren Energien beruht. Die Bergwerke und eine Lithiumraffinerie bedeuten Tausende von Arbeitsplätzen und Investitionen von mehreren 100 Millionen Euro. Natürlich solle die Umwelt so gut es geht geschützt werden, sagt Galamba. Und selbstverständlich würden die Gemeinden der Gegend auch am Gewinn beteiligt. Doch die Menschen dort bleiben skeptisch. Alles wartet hier auf Umweltstudien, die in den kommenden Wochen erscheinen sollen. Sollten die Studien negativ ausfallen, könnten sie das Vorhaben der Regierung noch stoppen. Sollte die Regierung ihre Pläne trotzdem durchziehen, so Landrat Queiroga, bekäme sie es mit der Wut der Menschen von hier zu tun. Wir in der Region Barroso wollen nicht betrogen werden. Wir sind zwar gastfreundlich und offen, aber nur zu unseren Freunden. Wer uns betrügen will, der bekommt Ärger.
Die Bewohner einer Region, die alles andere als prosperierend ist, wollen, dass ihre Rohstoffe da bleiben, wo sie sind, im Gestein, im Boden nämlich. Mark Dugger über den Umgang der Portugiesen mit ihrem weißen Gold, dem Lithium, was für viele in der Region im Norden Portugals eher ein Nicht-Umgang sein sollte, Arbeitsplätze hin oder her. Es ist eben doch vieles anders in Portugal als anderswo. Samuel Jakisch, unser Mann in Brüssel, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die Portugiesen haben ihre sozialistische Minderheitsregierung wiedergewählt, und zwar genau in dieser Konstellation als Minderheitsregierung. Ein derzeit ziemlich einmaliger Vorgang in Europa. Die Portugiesen haben ihr Handelsdefizit verringert, sie haben den Rettungsschirm verlassen, sie haben fast keine Europagegner in der Politik, sie nehmen Flüchtlinge auf, irgendwie ziemlich perfekt. Sind sie die Vorzeige-Europäer par excellence?
Na, zumindest was die wirtschaftliche Geschichte angeht, sind sie das oder zumindest eine sehr beispiellose Geschichte. Und die EU ist ja nun mal eine Wirtschaftsunion zu aller Vorderst, auch wenn es um gemeinsame Werte geht und so weiter. Es ist zunächst mal ein Binnenmarkt und manchmal eben auch eine Haftungsgemeinschaft, zumindest die Euro-Staaten. Und diese Geschichte, die sucht schon ihresgleichen. Früher ein Euro-Krisenland nach Griechenland, aber auch Spanien, Italien, Irland, wen wir da nicht alles schon hatten. 78 Milliarden Euro hat Portugal bekommen von der EU und dem IWF. Damals im Jahr 2011, dann kam erst die konservative Regierung, hat den Sparkurs gemacht, den die EU ihr vorgegeben hat, war da auch erfolgreich mit, aber trotzdem abgewählt worden. Und dann kam dieses portugiesische Wunder, das hier immer wieder auch zitiert wird in Brüssel, dass da nämlich eine Regierung kommt und dieses Spardiktat umdreht, die Stabilitätskriterien praktisch bricht, höhere Ausgaben unternimmt, Lohnsenkungen zurücknimmt, die es vorher gegeben hatte im öffentlichen Dienst, die Mindestlöhne erhöht. Also das Gegenteil von dem tut, was diese berüchtigte Troika so alles empfahl. Und diese Investitionen, die haben dann zur Nachfrage geführt, das Rad der Euro-Krise quasi zurückgedreht. Mehr Steuereinnahmen, bessere Zahlungsfähigkeit, höhere Ratings, wiederum günstigeres Geld über Staatsanleihen. Das ist klassische linke Wirtschaftstheorie, kann man sagen. Die
keynesianische Politik sozusagen.
Genau. Ja. Und heute ein konsolidierter Haushalt, Aufschwung. Man spricht sogar eben davon, die Schulden beim IWF und beim Euro-Rettungsfonds frühzeitig zurückzuzahlen. Wo hat es das schon gegeben? Und dadurch natürlich auch unabhängiger zu werden von der EU. Also das ist sehr, sehr, naja, absolut beispiellos.
Aber eigentlich hatte man in Brüssel vor 4 Jahren die Stirn in Sorgenfalten gelegt, als António Costa Ministerpräsident wurde in Portugal, eben weil er diese ganzen Sachen schon im Wahlkampf gesagt hatte, dass er sie zurücknehmen wolle. Wie ist dann die Stimmung jetzt so weit gedreht worden in Brüssel, dass Costas Finanzminister Mario Centeno sogar der Chef der Eurogruppe geworden ist.
Absolut, das wäre, glaube ich, eine gute Wette gewesen. Das hätte nun wirklich vor 5 Jahren keiner gedacht, dass ausgerechnet der portugiesische Finanzminister die Eurogruppe führt und leitet. Aber das hat schon auch viel mit den beiden Personen zu tun. Also António Costa ist eben kein revolutionärer Sozialist oder lautsprechender Populist, sondern er tritt auch hier in Brüssel sehr seriös aus, hat eine sehr zurückhaltende Ausstrahlung. Man könnte sagen uncharismatisch, aber in jedem Fall politisch auch resolut, kommt charakterlich gut an hier im Kreise der 27 bald nur noch Regierungschefs in Brüssel. Und Mario Centeno, den nennen Sie ja den Architekten des Aufschwungs, heute Chef der Eurogruppe. EU-Südstaaten sind da ungewöhnlich auf diesem Posten, aber Sozialisten noch ungewöhnlicher. Und da gab es bei Wolfgang Schäuble damals riesige Skepsis. Und heute oder später dann, ich glaube, das ist auch schon wieder 2 Jahre her, nannte er ihn den Cristiano Ronaldo der Finanzpolitik. Also ein Fußballer, der großes Talent zusammenbringt, auch mit viel Fleiß auf dem Platz. Und Centeno hat natürlich noch einen großen Vorteil. Wenn er den anderen Vorträge hält, also zum Beispiel Italien oder Griechenland, wie die mit ihren Krisen umgehen sollten, dann hat das natürlich eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn schon wieder die Deutschen das sagen.
Ja, vorhin haben wir aus Lissabon allerdings auch gehört, dass sich bei allen guten Nachrichten eigentlich gar nicht so viel geändert habe in Portugal. Die Frau des Kollegen dort hat jahrelang auf einen Facharzttermin warten müssen und jetzt einen Brief bekommen, dass er 2020 stattfinden wird. Es fehlen überall Fachkräfte, nicht nur bei den Ärzten, auch Facharbeiter. Aber die Stimmung ist besser als im Rest der EU. Vielleicht sollte man sich daran ein Beispiel nehmen?
Na, das bemängelt zumindest auch Brüssel. Also inhaltlich gar nicht mal die Stimmung, sondern eben diese strukturellen Probleme, die es auch gibt. Dieses Aber beim großen Wirtschaftswunder Portugal, dass eben öffentliche Investitionen fehlen, zum Beispiel im Gesundheitssystem. Das bemängelt auch die EU. Oder dass viele große Teile der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit, die abgenommen hat, also der neuen Beschäftigung, trotzdem saisonal ist, weil sie am Tourismus hängt oder doch irgendwie prekär ist. Die Staatsverschuldung ist immer noch 125% der Wirtschaftsleistung. Das ist nicht sehr viel besser als die anderen Sorgenkinder. Aber eben dieses Wachstum, das hat eben auch zur Ursache zum Beispiel Steuersenkungen für Großkonzerne oder für Investoren aus dem Ausland. Das schürt wiederum eine Ungleichheit, auch so paradox das klingt bei einer linken Regierung. Also das ist kein totaler Gegenentwurf zu dem, was die Brüsseler Leitplanken da zulassen, aber innerhalb dessen trotzdem schon sehr weit links unterwegs.
Aber man hat nicht in Brüssel jetzt gedacht, oh guck mal, da macht es einer mit einer klassischen keynesianischen Politik, also er investiert in der Krise, statt zu sparen. Und wir sollten vielleicht mal unsere Krisenpolitik überdenken?
Nee, sondern man hat eher so ein bisschen Angst gehabt, glaube ich, dass sich dann auch andere darauf beziehen. Also zum Beispiel Italien hat ja genau dasselbe vor. Auch die haben ja gesagt, ja, uns geht's gerade gar nicht so gut, das bestreiten wir gar nicht, aber wir möchten das gern ändern, nicht durch eine rigide Sparpolitik, sondern durch Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur. Zum einen kann man sagen, ja, auch die kommende Kommissarin von der Leyen hat ja schon die EZB gebeten, doch bitte volle Flexibilität an den Tag zu legen, wenn es um den Bruch der Stabilität Kriterien geht. Also die ruhig mal ein bisschen machen zu lassen, auch mit Verweis auf Portugal, wo das gut funktioniert hat. Aber das Risiko ist ungleich größer. Portugal hat eine gemessen an der Gesamt-EU relativ kleine Wirtschaftsgröße. Das kann man auch auffangen, wenn es nicht funktioniert, dieses Experiment. Mit Italien wäre das eine ganz andere Nummer.
Ja, aber man macht ja auch die Experimente gemeinhin in den kleineren Gemeinden. Das macht man ja auch in Deutschland so. Oder bei der ARD zum Beispiel macht die Experimente immer Radio Bremen. Das ist einer der kleinsten Sender. Man kann das ja mal als Experiment dann nehmen und das übertragen. Aber so weit will die EU nicht gehen.
Nein, an den Grundfesten, an der Verträge wird deshalb nicht gerüttelt. Und das hängt natürlich auch immer vom handelnden Personal ab. Also der übrigen Staaten, die dann gemeinsam die europäischen Gremien besetzen. Und da bleibt Portugal eine linke Oase. Ja, es gibt auch in Skandinavien sozialdemokratische Regierungen oder Beteiligungen. Aber erstens entweder in großer Koalition oder dann doch mit einer anderen politischen Farbe als in Portugal. Also er bleibt da schon der kleine, naja, außergewöhnliche.
So was Ähnliches sollten wir ja auch in Deutschland haben, so eine große Koalition mit sozialdemokratischer Beteiligung. Samuel Jakisch, unser Mann in Brüssel, recht herzlichen Dank dorthin. Beste Randlage, der Aufschwung in Portugal. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören in der ARD Audiothek. Dort sind wir der Tag von HR2 Kultur oder gleich bei hr2kultur.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Tschüss.